Einen guten Morgen wünsche ich. So, also. Die meisten von euch haben es ja mitbekommen, oder so gut wie alle. Am 23.02. um 13.25 Uhr wurde Emanuel Mose Schneider geboren. Der Lehrtext zur Tageslosung an diesem Tag war sehr spannend, denn es war der Vers: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ersten Minuten und auch in etwas geringerem Maß die nächsten Tage waren recht dramatisch. Unser Kleiner konnte aufgrund des Einatmen des Eigenstuhls nicht atmen, da die Lunge verklebt wurde und er dazu noch eine schwere Infektion hatte. Die ersten Minuten waren dramatisch und ein genaues, normales Zeitempfinden über diesen Tag, der bereits am Morgen des Vortags begonnen hatte, bekomme ich sowieso nicht mehr so ganz zusammen. Ich weiß jedenfalls noch, dass da ein paar Minuten waren, wo ich neben dem Kleinen stand, seine Hand hielt, die Ärzte um sein Leben kämpften und ich überhaupt nicht wusste, ob wir drei bald alle gesund zu Hause wären. Unabhängig voneinander fiel in diesen Minuten die Entscheidung, die zwei Vornamen in der Reihenfolge nochmal zu tauschen. Meine Frau hat das dann so auf dem Herzen gehabt und ich auch. Und statt Moses Emanuel hieß er so am Ende Emanuel Moses. Dass Gott mit uns, was Emanuel ja aussagt, war sowas wie die Antwort auf die Tageslosung einerseits und auch ein verzweifelter Wunsch in diesen Minuten. Ich habe mir damals noch gedacht, lieber Gott, bei einer vorzeitigen Beerdigung kannst du diesen Namen erklären. Etwas später, ich weiß nicht wann genau, kam dann die Kindernotärztin per Einsatzfahrt mit der Polizei mitten im Berufsverkehr aus Ingolstadt. Der Kleine konnte zwar nicht selber atmen, aber zum Glück bekam er von Anfang an Sauerstoff. Und wir dürfen ihn heute ganz gesund und ohne Folgeschäden bei uns wissen. Im Kinderraum oben. In der Klinik wurde er dann voll verkabelt. Und auf dem Weg zur Klinik ist er mit diesem Hightech-Wagen hier gefahren. Das ist auch mal ein erstes Kinderbett. Dort waren wir am Ende noch 16 Tage, bevor man die letzte Atemunterstützung endlich abschalten konnte und er es vollständig selber geschafft hat. Neuburg hat bei uns in der Region etwas so einen guten Ruf wie für euch Großhadern. Und von dem her waren wir da schon am richtigen Ort. Die Armeos-Klinik, ja, war ursprünglich mal eine kirchliche Einrichtung, eine römisch-katholische Einrichtung. Und auch wenn sie inzwischen privatisiert wurde, merkt man das hier und dort am meisten noch an den ganzen Kreuzen, die überall in diesem Krankenhaus rumhängen. Zum Beispiel gibt es gleich in einem Nebeneingang, durch den ich zuerst das Klinikum betreten habe, so ein etwa 2 Meter großes Kreuz mitsamt Jesus, was mir dann doch so den Eindruck vermittelt hat, wir sind irgendwie am richtigen Platz angekommen. Auch in unserem Familienzimmer, wo wir zwei schliefen, während der Kleine noch auf der Intensivstation lag, hing ein Kreuz samt leidenden Jesus. Und wir waren schon einige Zeit da, wo ich beim Vorübergehen am Kreuz und kurz in Innenhalten auf den Gedanken stieß, das, was Gott uns als kleine Familie erspart hat, das hat er selbst auf sich genommen. Er hat seinen Sohn hergegeben, seinen einzigen, um die Trennung zwischen Himmel und Erde zu heilen. Jesus musste am Kreuz sterben und jeden einzelnen von uns, die wir auch aus diesem Geschenk leben, um uns zu retten. Was für ein Schmerz muss das für den Vater gewesen sein? Klar, Jesus war schon in seinen 30ern und nicht mehr ganz so klein, aber trotzdem. Und was für eine Verzweiflung für den Sohn am Kreuz, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Ruf der Verzweiflung, der uns aber am Ende des dritten Tages allen zur Rettung wurde. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir das ewige Leben haben, selbst wenn wir den irdischen Tod sterben. Und er ist das Opfer, das den Preis zahlen kann, den niemand sonst hätte zahlen können. Wir mussten und konnten den Preis am 23.02. nicht zahlen. Denn Gott zahlte, indem er seinen Sohn hergab. Der Tod des kleinen Emanuel Moses hätte wohl niemanden gerettet und nur für sehr viel Leid gesorgt. Auch über Abraham wird uns berichtet, dass nachdem er Jahrzehnte auf seinen Sohn warten musste, eines Tages von der Frage stand, ob Gott nun viel zu früh diesen Sohn von ihm zurückfordert. Wir lesen davon in Genesis 22, die Verse 1 bis 6. Und es geschah nach dieser Begebenheit, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar auf den Berg, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihn Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham sein Auge und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und wollen wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander los. Ja, die Reise Abrahams zum Berg Moria beginnt mit einer wahrlich seltsamen Auftrag Gottes. Zumindest, wenn wir das aus der heutigen Zeit sehen und aus dem, was wir alles inzwischen über diesen Gott gelernt haben und wie er so drauf ist und was er möchte und was er nicht möchte. Für Abraham, der in einer ganz anderen Kultur aufwuchs, in einer Kultur, wo ringsrum Gott ja durchaus sowas mal forderten und Kinderopfer praktiziert wurden, war das bestimmt auch ein sehr harter Auftrag, aber es war für ihn in seinem Denken wahrscheinlich wirklich im Bereich des Möglichen, dass Gott sowas fordern könnte. Abraham verhält sich trotzdem hier etwas widersprüchlich. Einerseits macht er sich sofort in der Früh und ohne Zögern auf die Reise und macht Brennholz zurecht. Andererseits erzählt er weder seiner Familie noch seinen Dienern bis zuletzt, was eigentlich sein Plan ist. Und er redet auch, davon, bald mit Isaak zurück zu sein. Trotzdem scheint er zu allem bereit. Er nimmt Messer, Feuertopf in die Hand und er steigt mit seinem Sohn samt Brennholz zur Bergspitze hinauf. Wir lesen dann weiter in Versen 7 bis 10. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Ja, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist denn aber das Lamm für das Brandopfer? Und Abraham antwortete und sagte: Mein Sohn, Gott wird sich für das Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham steckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Ja, also dramatischer kann die Geschichte kaum noch werden. Der kleine Isaak, der jetzt wohl gerade so gut laufen kann und sprechen, ja, stellt eine unschuldige, schlaue Kinderfrage. Papa, haben wir denn nicht etwas vergessen? Um ein Opfer zu machen, brauchen wir doch immer auch ein Tier. Aus der Antwort könnte man wohl schließen, dass Abraham hier schon irgendwie hofft, dass Gott das Opfer von Isaak am Ende doch nicht will. Oder aber er redet sich gegenüber seinem Sohn hier einfach heraus und will ihn beruhigen. Jedenfalls verfolgt Abraham den Plan konsequent weiter. Die Feuerstelle wird vorbereitet, dann fesselt er seinen Sohn und legt ihn darauf und er nimmt wirklich das Messer in die Hand und hebt es zum tödlichen Stoß. Man kann natürlich hier die Frage stellen, wärst du zu so einem Gehorsamsschritt bereit? Und die Antwort lautet hoffentlich erstmal nein. Nach dem, was uns Abrahams Gott seit damals nicht zuletzt durch diese Geschichte offenbart hat, wäre ein solcher Auftrag heutzutage mehr als nur seltsam. Und man würde doch wohl eher an deinem Verstand zweifeln und denken, dass du im religiösen Wahn gefangen bist oder dass du gleich von der Gegenseite ergriffen wurdest. Wir leben heute in einer Zeit, wo Gott sogar Tieropfer abgeschafft hat, weil sie seit Jesus nicht mehr nötig sind. Wir leben in einer Zeit, wo Gott uns weitaus mehr über sein Wesen und seine Pläne mit der Erde mitgeteilt hat, als es Abraham damals wusste. Für Abraham, der über Gott eigentlich nur das wusste, was er bisher mit ihm erlebt hatte und keine Bibel als Richtschnur hatte und er in einem kulturellen Umfeld aufwuchs und lebte, wo die Gottheiten der Völker um ihn her solche Dinge durchaus einforderten und so Dinge praktiziert wurden, schien das wohl wirklich eine ernsthafte Möglichkeit darzustellen. Obwohl wir der konkreten Forderung an Abraham hier heute hoffentlich ein gut begründetes, biblisch und heilsgeschichtlich begründetes Nein entgegenstellen, fordert uns der Gehorsam Abrahams hier an der Stelle trotzdem heraus. Denn es gibt durchaus viele Dinge, die Gott wirklich von uns fordert und die nicht nur eine pädagogische Maßnahme sind, die er nachher nicht einfordert. Weil wir halten Gott viel vor, was er gerne von uns hätte und was uns nicht verboten ist, wie Menschenopfer oder religiös motivierte Gewalt. Das sind Dinge, die uns verboten sind. Aber es gibt doch vieles, unsere Zeit, unseren Wohlstand, das er durchaus zu Recht von uns fordert, dass wir nur die Verwalter davon sind. Sind wir bereit, Wohlstand aufzugeben, wenn Gott unseren Besitz und unser Geld für etwas möchte? Sind wir bereit, Sicherheiten aufzugeben, wenn Gott uns ruft? Einen sicheren Job, ein Haus, ein Wohnort. Wie hätte es mit deinem Gehorsam, mit meinem Gehorsam ausgesehen, wenn Gott Emmanuel am 23. hätte sterben lassen? Eine Frage, die wir uns in der Familie auch durchaus gestellt haben. Wohl nicht als Menschenopfer, aber als ein tragisches Opfer des Schicksals. Ich weiß von mir und anderen, dass das schwierig geworden wäre in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Abraham also ist auf den Berg gestiegen mit Feuertopf, Brennholz, Messer und Sohn. Er hat alles vorbereitet und hat das Messer bereits gehoben. Soweit war er bereit, in seinem Gehorsam zu gehen. Aber zum Glück geht die Geschichte ja weiter. Da rief ihm der Engel Jahwes von Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Ja, hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe da, war hinten ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Am Ende muss Abraham nicht seinen Sohn opfern. Ja, er darf es überhaupt nicht. Gott hält stattdessen ein Schaf, einen Witter als Ersatz dafür bereit. Gott will dieses Menschenopfer nicht. Stattdessen nimmt er diesen Witter, dieses Tier. Ist es neben der Bedeutung von Abrahams Gehorsam, der in der Geschichte eine Rolle spielt, wahrscheinlich gerade der Punkt, dass Jahwe eben ein Gott ist, der solche Opfer nicht möchte von seinen Nachfolgern. Dass er das in einer Gesellschaft, wo das anders praktiziert wurde, wo es andere Gottheiten gab, vielleicht auch dämonisch belastet, die sowas einforderten, dass er, der wahre Gott, der Schöpfer, der für das Leben steht, solche Opfer nicht möchte von seinen Nachfolgern. Das sollten Abraham und seine Nachkommen jetzt wissen. Die Geschichte hat uns also etwas über radikalen Gehorsam zu sagen und darüber, dass Gott eben gerade keine Menschenopfer will. aber sie weist im gesamtbiblischen Bild auch weit über sich selbst hinaus, auf Jesus hin. Er, das finale Opfer, das makellose Lamm oder hier eben ein Witter, der sein Leben gibt, um Menschen zu retten. Gott verhindert die Opferung des einzigen Sohn Abrahams und er sagt, untersagt solche Praktiken für Juden und Christen. Und doch hat er in diesem Moment nichts von Abraham gefordert, dass er nicht selbst bereit wäre zu geben. Das Leben seines einzigen eingeborenen Sohn von Jesus, dem Messias der Juden und der Heiden. Emmanuel musste am 23.02. nicht sterben. Abrahams Sohn musste damals 1900 vor Christus auch keinen vorzeitigen Tod sterben. Aber seinen eigenen Sohn musste diesen Weg gehen, um uns den Weg zur Rettung frei zu machen. Auch wenn Isaak im Gegensatz, auch im Gegensatz zu Isaak sein Einverständnis zu der Geschichte gab, machte das es für Gott nicht gerade leichter. Es ist gut, dass wir einen Gott haben, der die Erlösung und Rettung der Menschen zur Chefsache erklärt hat, der selbst das finale Opfer bringt und nicht völlig abgefahrene Sachen von Menschen erwartet, die am Ende auch nicht mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein wären. Es gibt auch heute noch genug religiöse Strömungen, die Erlösung durch eigene Taten erreichen wollen. Und da werden dann bis heute Kinder in sinnlosen Kriegen geopfert oder sogar zu Selbstmordattentätern erzogen. Gerettet wird am Ende dadurch niemand. Das Leid wird nur vermehrt. Paulus war auch jemand, der meinte, er könnte sich selbst erlösen, indem er andere Menschen verfolgte, die nicht seiner strengen pharisäischen Auslegung des jüdischen Glaubens nachgingen und die lieber Jesus, dem Messias, nachfolgten. Er opferte nicht sich selbst oder seine Kindern, sondern andere Menschen, die nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Die Bibel ist aber auch ganz klar, wenn es darum geht, was es dem Menschen kosten würde, wenn er selbst das Problem der Sünde in dieser Welt lösen wollte. Wir lesen das in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde aber ist der Tod. Auf gewisse Art hat also jede fehlgeleitete Religion und jede bescheuerte Ideologie recht, die auf das Töten und Opfern von Menschen aus ist. Unter der Prämisse, dass der Mensch selber alle seine Probleme lösen müsste, sprich für seine eigene Erlösung zuständig ist, wäre das wohl am ehesten durch die Selbstzerstörung der Menschheit zu erreichen. Wenn die Menschen alle ihre Feinde töten und alle ihre eigenen Kinder opfern und jeder noch Selbstmordanschläge macht, würde das Problem der Menschheit zweifellos gelöst sein. Es gäbe sie einfach nicht mehr. Und es wäre kein Mensch mehr da, der irgendwas anstellen könnte. Der einzige Weg zur Selbsterlösung für die Menschheit wäre die Selbstvernichtung. Unter der Prämisse, dass der Mensch sich selbst retten muss, hat jeder Selbstmörder, jeder Attentäter und jeder Mörder und jeder, der Kinderopfer macht, auf perfide Art zum gewissen Teil recht. Auch wenn es dabei übersieht, dass er selbst noch dringender sterben müsste als die anderen. Von dem her ist es da gut, dass der Vers nicht damit aufhört, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Denn Vers 23 im Römer 6 geht weiter. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadegaben Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseres Herrn. Jesus ist derjenige, der den Preis zahlt, den Abraham und Kiki und ich nicht zahlen mussten, den wir auch nicht hätten zahlen können. Er ist derjenige, der den Preis zahlt und dessen Tod auch nicht nur eine sinnlose Tragödie, sondern die Rettung der Schöpfung ist. Er macht Versöhnung und Vergebung zwischen Menschen möglich. Und er kann auch die Fähigkeit freisetzen, nicht nur die Probleme beim anderen zu sehen, sondern auch die Kraft zu haben, sich seinen eigenen zu stellen und sich von Gott Schritt für Schritt erneuern zu lassen. Jesus kann den Preis zahlen, den wir Menschen nicht zahlen können. Er ist nämlich tatsächlich der einzige Sündlose. Wir müssten eigentlich erstmal unsere eigenen Probleme in den Griff bekommen, bevor wir uns um die Probleme anderer kümmern könnten und ihnen unsere Lösungen überstülpen. Das Problem der Ideologien dieser Welt wäre ein ganz anderes, wenn diese Einstellungen und Gesellschaften erstmal anfangen würden, ihre eigenen Probleme zu lösen, bevor sie auf die anderen losgehen. Wie wäre es, wenn Gesellschaften erstmal anfingen, die eigenen Probleme zu reflektieren, bevor sie den Splitter in den Augen der anderen sehen? Wenn Russland sich erstmal um das eigene politische System bemühen würde, anstatt Pläne zu schmieden, diesen kranken Machtapparat auch noch anderen aufzuzwingen. Wenn die Palästinenser die eigenen Kinder mehr lieben würden, als wie sie die Kinder Israels hassen. Am offensichtlichsten ist dieses Problem momentan zum Beispiel bei der Hamas zu sehen. Da geht es immer um die Splitter der anderen im Auge, statt um den Balken vor dem eigenen Kopf. Und wie es mit den Menschen auf der großen politischen Ebene ist, so verhält es sich auch im Kleinen, im Privaten, im alltäglichen Miteinander. Was würde passieren, wenn jeder zuerst seine eigene Verantwortung nachkäme, anstatt auf irgendwelche Politiker zu schimpfen, die wieder irgendwas falsch gemacht haben? Was wäre, wenn jemand zuerst selber ein besserer Fußballspieler wird und in seinem Verein voll aufläuft, anstatt im Fernsehen über einen Fehler eines Profispielers zu schimpfen? Was, wenn du in der Gemeinde zuerst einmal deine Gaben einbringst, bevor du andere, die dies tun, kritisierst, wenn es nicht ganz nach deinen Vorstellungen läuft? Jesus als sündloser Mensch hat diese Probleme nicht. Er muss nicht erstmal selbst zur Psychotherapie und sein eigenes Leben auf die Reihe bringen. Nein, er als Sündloser hat Zeit, sich auch um deine Probleme zu kümmern. Er kann deine Schuld auf sich nehmen. Und wenn sich Jesus Zeit für deine Probleme nimmt, sieht das nicht so aus, dass er zu seinem Vater geht und vor ihm darüber jammert, wie schlimm und böse du bist und dich die ganze Zeit vor ihm verklagt. Nein, ganz im Gegenteil. Es sieht vielmehr so aus, dass er dich über deine Schuld aufklärt, diese Schuld dir dann abnimmt und damit zum Kreuz geht, um den Preis zu zahlen, den du hättest eigentlich zahlen müssen. Jesus' Sündlosigkeit ist der Grund, warum er tun kann, was kein anderer hätte tun können, dass er den Preis zahlen kann, den kein anderer zahlen kann. Denn es gibt so eine Art Grundregel des von Gott geschaffenen Universums, eine Gerechtigkeitskonstante. Die lautet, der Sünde sollt, ist der Tod. Diese Regel wird aber grundlegend verletzt, wenn tatsächlich ein sündloser Mensch getötet wird. Und diese Verletzung der grundlegenden Gerechtigkeitskonstante dieses Universums durch Jesu Tod führt letztendlich dazu, dass Jesus die Sünde besiegen kann und er nicht im Tod bleibt und es zu dieser verrückten Auferstehung am Ostersonntag kommt, die nicht gegen die Naturgesetze dieses Universums ist, sondern dass diese Gerechtigkeitskonstante eben gerade wieder ins Lot bringt. Das eine ist jetzt, dass Jesus als einziger den Preis zahlen kann, den keiner von uns, auch kein Emanuel Moses, kein Isaak, Sohn des Abrahams, hätte zahlen können. Das andere aber, dass Jesus nicht nur kann, sondern auch will. Weil er die Menschen liebt, bleibt es nicht bei diesem Kann, sondern es wird ein Ich will daraus. Er sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist also bereit, den Preis zu zahlen. Und der Vater ist auch bereit, den Preis zu zahlen, den er Abraham und uns nicht zahlen lässt. Denn Gott, so lesen wir in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und eben nicht verloren geht. Der Vater ist bereit, der Sohn auch, diesen unglaublich schweren Preis zu zahlen. Die Schwere dieses Preises wurde mir eben ganz neu, da im Klinikum in Neuburg bewusst, als ich nach ein paar Tagen an diesem Kreuz vorbeiging und mal bewusst innehielt. Der Tod von unserem kleinen Emanuel hätte nichts genutzt und Gott hat ihn uns erspart. Der Tod von Abrahams Sohn, der vorzeitige, hätte nichts genutzt und Gott hat Abraham diesen frühzeitigen Tod erspart. Aber seinen einzigen Sohn, den hat er nicht verschont und sein Tod hat allen genutzt. Er war bereit, diesen schweren Preis für uns zu zahlen. Begreifen wir vielleicht heute etwas mehr, was es Gott wirklich gekostet hat, was es für einen Vater bedeutet, seinen Sohn zu verlieren? Und macht uns das dankbar? Lässt es uns vielleicht das zum ersten Mal die Liebe Gottes begreifen und seine ausgestreckte Hand ergreifen? Das wäre schön, weil dieser Preis wurde nicht umsonst gezahlt. Amen.